Ich lese aus dem Wort Gottes aus Psalm 107, die Verse 26 bis 31. Ihr Schiff wurde gen Himmel geschleudert, dann hinuntergestürzt in die Wellentäler, und sie verloren allen Mut. Sie taumelten und wankten wie Betrunkene. Mit all ihrer Weisheit war es vorbei. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er holte sie aus all ihren Ängsten heraus. Er verwandelte den Sturm in Windstille, die Wellen des Meeres beruhigten sich. Wie froh war man auf dem Schiff, dass sich die Wogen legten und Gott sie den ersehnten Hafen erreichen ließ. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Und aus dem Markus-Evangelium die Verse 35 bis 41. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Leute nach Hause und nahmen ihn, so wie er war, im Boot mit. Einige andere Boote fuhren Jesus nach. Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser volllief. Jesus aber schlief im Heck auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, herrschte den Sturm an und sagte zum See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Da wurden sie erst recht von Furcht gepackt, flüsterten einander zu, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen?
Wer ist das nur? Wer ist das nur? Vielleicht fragt sich das der eine oder andere jetzt über mich gerade. Kannst du mal helfen, danke. Ich heiße John. Ich arbeite als Softwareentwickler unter der Woche. Ich bin ehrenamtlich 8 Jahre lang etwa Pastor gewesen in einer Gemeinde in Berlin. Erst war die Gemeinde in Prenzlauer Berg, dann in Weißensee. Und meine Frau und ich haben jetzt auf dem Herzen, dass wir eine neue Gemeindegründung starten bei uns in Althohenschönhausen, wo wir jetzt wohnen. Und wir sind etwa seit einem halben Jahr etwas länger hierbei erlebt und fühlen uns so herzlich aufgenommen und sind Gott total dankbar, dass wir hier sein dürfen. Und jetzt hatten Tobi und Christoph mich gebeten, dass ich hier auch mit predige. Und ich bin dafür sehr dankbar. Und ich würde gern kurz mit uns beten, auch für mich selbst. Und dann schauen wir uns gemeinsam diesen Text an. Gott, öffne du unsere Herzen für dein Wort. Sprich du durch deinen Geist zu uns. Nutze du dazu diese Geschichte. Nutze du dazu die Gedanken, die du mir gegeben hast. Hilf mir, dass ich sie einfach weitergeben kann. Und sei du derjenige, der hier im Zentrum steht. Amen. Wir starten. Ich will das so machen, ich möchte uns einfach Schritt für Schritt durch diesen Text leiten. Können wir das vielleicht vorne zeigen? Hier ist der Text und wir gehen einfach Schritt für Schritt durch und erleben diese Geschichte quasi in Zeitlupe. Ja? Und ich möchte erstmal damit beginnen, dass dieser Text, so wie alle Texte in der Bibel, nicht dazu gedacht sind, isoliert einfach mal aus dem Kontext gerissen zu werden. Weil wie fängt dieser Text an? Geht mal, ich sage einfach mal weiter, dann geht's weiter und nochmal weiter. Am Abend jenes Tages. So, wenn wir diesen Text lesen, dann sollten wir uns erstmal fragen, ja, welcher Tag war das denn jetzt? Wo sind wir gerade? Das haben wir letzte Woche gehört, das hatte Christoph erzählt. Jesus hatte einen Tag lang Gleichnisse erzählt. Er hatte Predigten gehalten im Grunde, Mini-Predigten. Wir haben hauptsächlich vom Gleichnis des Seemanns letzte Woche gehört, aber direkt im Vers vor diesem Text sagt Markus, Jesus gebrauchte viele solcher Gleichnisse, um den Menschen die Botschaft Gottes verständlich zu machen. Viele solcher Gleichnisse. Das heißt, Jesus hat gerade einen Tag gehabt, da hat er im Grunde viele Mini-Predigten gehalten. Er hatte seinen Jüngern das Gleichnis nochmal ausgelegt vom Seemann, hat ihnen das erklären müssen, weil die das nicht geschnallt hatten. Und nun war es ein sehr voller Tag gewesen und Jesus war mit Sicherheit sehr, sehr müde. Das werden wir auch gleich nochmal sehen. Am Abend jenes Tages, weiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Ans andere Ufer vom See Genezareth. Das macht Jesus, das sehen wir in den Biografien über Jesus, die wir haben, die Evangelien, das macht er gerne. Immer wenn es ein bisschen voller wurde, dann sagt er, komm, wir steigen mal ins Boot und jetzt fahren wir mal weg. Einmal sagt er es sogar explizit, wir brauchen ein bisschen Ruhe, wir fahren mal los. Aber hier ist ein bisschen was Interessantes, weil wir werden im nächsten Kapitel sehen, wenn wir das lesen würden, dass er mit dem anderen Ufer nicht jüdisches Gebiet meint. Nicht jüdisches Gebiet, wir fahren ins Ausland. Das ist für die Jünger mit Sicherheit so eine Sache gewesen. Da waren bestimmt ein paar dabei, die noch nie im nichtjüdischen Gebiet gewesen waren. Das ist vielleicht so ein bisschen, oh, okay, sollen wir ins nichtjüdische Gebiet fahren? Okay, werden vielleicht ein bisschen gestutzt haben, ein bisschen mit den Schultern gezuckt und gedacht, na gut, ein kleines Abenteuer. Kleines Abenteuer. Ja, werden wir sehen. Nächster Satz. Sie schickten die Leute nach Hause, nahmen ihn so, wie er war, im Boot mit. Einige andere Boote fuhren Jesus nach. So, wie er war. Das heißt, das scheint relativ spontan gewesen zu sein. Jesus hat keine Koffer gepackt, da war keine riesige Planung. Und anscheinend ist die Idee auch nur hier kurz den Jüngern gesagt worden und alle so, gut, dann machen wir das halt. Und so wie er war, wurde er mitgenommen. Und Jesus scheint so ein bisschen gesagt zu haben, wisst ihr was, ich habe mir was überlegt. Wir fahren mal ins nichtjüdische Gebiet. Da gibt es auch keine Menschenmengen. Ich schlafe auf der Fahrt dahin. Und wenn wir da sind, weiß ich nicht, übernachten wir am Strand oder ich habe keine Ahnung, was die vorhatten. Ne? Okay, das ist so ein bisschen, Markus erzählt das und hat uns hier Akt 1 gegeben. Das ist so ein bisschen sein Intro. Er bereitet die Geschichte vor. Eigentlich ist hier noch alles im grünen Bereich für die Jünger. Ich erzähle erstmal weiter und dann kann der Tobi da gucken, was das war. Hier eine Predigt, ja, Jesus hat mal hier eine Predigt gehalten. Vielleicht hat er mal jemanden geheilt. War es das? Ja, super. Bisher eigentlich nichts Besonderes. Es war so ein Tag wie die meisten, die natürlich immer so ein bisschen sind, besondere Dinge passiert. Aber da waren jetzt nichts, wo man gesagt hätte, man ist in Gefahr oder irgendwie keine Angst gehabt bisher. Dem einen oder anderen war das, wie gesagt, natürlich etwas fremd. Vielleicht dem war das etwas mulmig, dass die jetzt ins nichtjüdische Gebiet fahren. Aber gut, es gibt keine Vorwarnung, keine Ankündigung, dass in wenigen Minuten sie sich in Todesgefahr befinden werden. Wie man das aus Krisen eigentlich übrigens so kennt. Die wenigsten Krisen zeichnen sich schon weit vorher an, sondern die kommen so ein bisschen unerwartet. Weiter. Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, eins, sodass die Wellen ins Boot schlugen, zwei, und es mit Wasser voll lief, drei. Eins, zwei, drei, Todesgefahr. Also wie ich das gelesen habe, plötzliche Stürme auf diesem See Genezareth sind wohl relativ normal. Der See hat wohl so Hügel um diesen See herum und deswegen kommt der Wind oft so ganz schnell auf diesen See und es entstehen sehr plötzliche Stürme, die dann schon wieder abflauen. Das heißt, dieser erste Schritt, dass so ein schwerer Sturm aufzog, war wahrscheinlich gerade für die paar Jünger, die von Berufswegen Fischer waren, das hatten sie schon mal erlebt, vermutlich. Weil es war relativ oft, gab es da Stürme. Das war also nicht unbedingt so schlimm. Das zweite war dann ein bisschen besorgniserregender, aber immer noch unter Kontrolle. Wellen schlugen ab und zu mal übers Boot, ins Boot. Aber damit kannte man sich aus. Erstmal keinen Grund zur Unruhe, dachten sich die erfahrenen Fischer. Dafür haben wir, und das habe ich mal nachgeschlagen, das kannte ich gar nicht, die deutschen Begriffe, eine Pütz. Eine Pütz ist so ein Eimer, mit dem man das Wasser rauslenzte. Warum man nicht einfach sagt Eimer und rausschöpfen, weiß ich auch nicht, aber das sind die Fachbegriffe. Lenzen und eine Pütz. Und die nahmen also dann die Pütz und fingen dann an, das Wasser einmal raus. Und dann normalerweise zieht ja dann der Sturm auch wieder ab und dann ist alles gut. Aber dann merkte man schnell das Dritte. Egal wie schnell man lenzte, das Boot lief voll. Und voller. Das war nicht nur Grund zur Beunruhigung, das war Grund zur Panik. Man ist mitten in einem Sturm, mitten auf diesem tiefen See. Einige von den Jüngern möglicherweise konnten die noch nicht mal schwimmen. Ja? Und das Wasser läuft und läuft und man kriegt, egal wie schnell man versucht, das Wasser da rauszuschieben, das Boot läuft voll. Panik. Weiter. Und das ist natürlich so toll. Jesus schlief im Heck auf einem Kissen. Okay, wie haben wir uns das vorzustellen? Vielleicht weiter. Ich habe da so ein Bild gefunden. Man hat am Ufer vom See Genezareth. Archäologen haben da so ein uraltes Fischerboot rausgekramt und gefunden und konnten es rekonstruieren und haben gesehen, so etwa sahen Fischerboote damals aus. So etwa haben wir uns das vorzustellen. Also man kann sich das so vorstellen, vorne und hinten gab es so Bereiche, wo man sitzen oder liegen konnte. Und in der Mitte gab es dann so einen großen Bereich. Das ist der Bereich, der mit Sicherheit mit Wasser anfing vollzulaufen. Und Jesus schlief auf einem Kissen hinten im Heck. Markus ist übrigens der Einzige, der uns von diesem Kissen berichtet. Das ist vermutlich, weil Experten davon ausgehen, dass Markus Petrus als seinen Hauptaugenzeugen befragt hat, um seine Biografie über Jesus zu schreiben. Markus hat viele Details, die nur Markus hat. Und das sind immer Details, die nur Petrus hätte wissen können. Das ist eigentlich der Hinweis. Das heißt, Petrus, vielleicht war das sogar sein Boot und er meint, ja, wir hatten da so ein ganz tolles Kissen hinten im Heck. Da konnte Jesus immer Mittagsschlaf machen, das war perfekt. Und da drauf schlief Jesus. Aber wie konnte er schlafen? Das ist doch eine ganz natürliche Frage. Ja, ich hab ich mir immer gefragt, hat er nur so getan? Ein schwerer Sturm und das Boot geht fast unter, wie kann das sein? Also zwei Möglichkeiten sehe ich, um dem Text treu zu bleiben, dass er wirklich geschlafen hat und sie ihn wirklich wecken mussten. Entweder war er im Tiefschlaf. Ja, wer seine Kinder schon mal versucht hat zu wecken, die im Tiefschlaf sind, viel Glück. Ja. Kikeriki! Ja, egal was du machst, die werden nicht wach. Möglicherweise war Jesus so müde gewesen, dass er wirklich direkt in so einen Tiefschlaf gefallen ist. Und es war wirklich schwierig, sie wach zu machen. Ja. Oder, und das halte ich für etwas wahrscheinlicher, Jesus war wirklich so in so einem Halbschlaf. Er schlief, guckte einmal, wie die Jünger da das Wasser versuchen raus und dreht sich um und schläft weiter. Ja, er schläft, aber ist so in einem Halbschlaf und schläft absichtlich weiter. So demonstrativ schläft er weiter. Wie reagieren die Jünger? Weiter. Die Jünger weckten ihn und schrien, Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Merkt ihr, wie Markus, der Erzähler, hier an der Schraube dreht und die Spannung steigen lässt? Weil jetzt schreien die Jünger, Panik auf der Titanic. Und jetzt wird es interessant, wie sprechen sie ihn an? Das ist das erste Mal im Markus-Evangelium, dass die Jünger Jesus mit einem Titel ansprechen. Das erste Mal. Und wie sprechen sie ihn an? Rabbi, das bedeutet Lehrer. Na, was ist den Tag über passiert? Na, Jesus hat den ganzen Tag über gelehrt. Wie kennen Sie Jesus bisher eigentlich? Was haben wir bisher so gelesen? Jesus lehrt, er heilt und er treibt Dämonen aus. Das sind die Sachen, die er bisher gemacht hat. So kennen Sie ihn halt. Und ich denke, Petrus hat dem Markus gesagt, weißt du, wir haben ihn versucht zu wecken. Einige haben gesagt, Herr, andere sagen Lehrer. Und ehrlich gesagt, damals haben wir es auch nicht wirklich verstanden, wer er war. Also schreibt mal Lehrer auf. Also schreibt Markus, sie wecken ihn und sagen, Lehrer! Macht es dir nichts aus? Wir nähern uns jetzt dem Höhepunkt der Geschichte. Diese Krise, wie das bei Krisen so ist, bleibt nicht nur in dem Bereich der Krise, sondern wirkt sich auf unsere Beziehung aus. Es färbt direkt, wie sie Jesus sehen. Und auf einmal fragen sie sich, machen wir dir überhaupt irgendwas aus? Sind wir dir überhaupt wichtig? Oder vielleicht auch, bist du lebensmüde? Ist es dir egal, dass wir jetzt sterben? Bist du einfach verrückt? Was ist denn die einzige Erklärung, Jesus, die wir dafür haben, dass du hier einfach schläfst, während wir mit dem Tod kämpfen? Die einzige Erklärung ist, wir müssen dir egal sein. Macht es dir nichts aus, Rabbi, dass wir umkommen. Weiter. Jesus stand auf, herrschte den Sturm an und sagte zum See, schweig, sei still. Er herrschte den Sturm an. Ich finde diese Übersetzung ganz toll. Er herrschte den Sturm an. Totale Autorität. Das wäre so lächerlich, wenn irgendeiner von uns das gemacht hätte. Ne? Da kommt ein Sturm und du schreist den Sturm an. Es gibt so eine Geschichte von einem römischen Kaiser, der Schwierigkeiten hatte, über einen Fluss zu kommen. Und dann ließ er den Fluss 300 Mal auspeitschen. Hat seine Soldaten hingeschickt und die mussten den Fluss 300 Mal auspeitschen. Ja? Lächerlich! So lächerlich! Ja? Wir kennen vielleicht den Spruch, wie ein Greifen nach dem Wind. So, als ob jemand nach dem Wind greift. Jesus greift hier nach dem Wind und schnappt ihn sich. Das ist wie so ein Programmierer, der sein Programm einmal in so einen anderen Modus versetzt, ein paar Einstellungen ändert und wieder weitermacht. Das ist das, was hier passiert. Er herrscht den Sturm an und der Sturm, das werden wir natürlich gleich lesen, wird auf ihn hören. Das ist so, wie wir Zuschauer von einem Film sind und er tut plötzlich, als wäre er der Regisseur und der Drehbuchautor. Man stellt euch im Kopf so heutige Sachen vor. Hurricanes, der Feuersturm in Australien. Aber wir können es auch ausweiten. Coronavirus, der Klimawandel. Das sind alles so Dinge, die für uns, oder zumindest für mich, die fühlen sich so an wie unüberwindbare Realitäten. Mit denen müssen wir halt rechnen und wir müssen damit fertig werden, dass es halt so ist. Und irgendwie muss man überlegen, wie man damit zurechtkommt. Wir müssen sie einfach hinnehmen. Jesus muss nichts hinnehmen. Er steht auf und herrscht den Sturm an. Weiter. Da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein. Und in diese Stille hinein spricht Jesus jetzt zu den Jüngern. Einige stehen da noch mit ihren Pützen in der Hand, haben gerade noch ein bisschen halb voll. Weiter. Er sagt, warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Das ist typisch Jesus, wer von uns Jesus kennt, auch gerade in den Evangelien. Er bringt Dinge auf den Punkt, aber auf eine Art und Weise. Und erstmal überlegt, was? Hä? Warum habt ihr solche Angst? Was soll die Frage? Wir sind am Kernpunkt des Textes angelangt, aber so schnell erschließt er sich mir zumindest nicht, als ich mich damit beschäftige. Vielleicht dir, keine Ahnung. Aber ich musste darüber nachdenken. Was ist denn daran bitte schön auszusetzen, dass die Jünger Angst hatten, dass sie bald möglicherweise sterben? Hat Jesus damit ein Problem gehabt, dass sie Angst hatten? Warum habt ihr solche Angst? Was kann er damit gemeint haben? Ich meine, okay, Jesus, der furchtlose Jesus, super. Aber verlangt er von uns den gleichen Mut? Und wenn ja, wie kann das sein? Und wenn nein, was meint er mit dieser Frage? Warum habt ihr solche Angst? Ich hätte ein paar Gedanken dazu, nachdem ich lange damit gerungen habe. Das Erste, was ich sagen würde, ist, er fragt hier nicht, warum habt ihr überhaupt Angst gehabt? Sondern, warum habt ihr solche Angst? Beziehungsweise das Wort im Griechischen, was er hier benutzt, das bedeutet nicht nur ein bisschen ängstlich, sondern so voller Angst, dass man etwas nicht tun kann. Das ist das gleiche Wort, was im Alten Testament in der griechischen Übersetzung benutzt wurde für Soldaten, die ihre Armee verlassen mussten, weil sie Angst hatten. Ja, das ist also, warum seid ihr so übermannt gewesen von eurer Angst? Das ist das Erste, was uns hilft. Und das Zweite ist, er sagt nicht einfach, ihr solltet keine Angst haben, sondern er bittet sie darüber nachzudenken, warum sie Angst hatten. Woher kommt eure Angst, sagt er. Und dann beantwortet er mit einer zweiten Frage ein Stück weit seine erste. Und er sagt, habt ihr immer noch keinen Glauben? Er sagt, diese Angst durch seine zweite Frage hängt nicht mit fehlendem Mut zusammen, sondern mit fehlendem Glauben. Für Jesus ist das Gegenteil von Angst nicht Mut, sondern Vertrauen. Das ist Glaube in der Bibel. Wenn die Bibel von Glaube spricht, wenn Gott von Glaube spricht, dann meint er damit begründetes Vertrauen. Nicht blindes Vertrauen, begründetes Vertrauen. Jesus' Antwort auf Furcht ist nicht, reiß dich mal zusammen. Jesus' Antwort auf Furcht ist er selbst. Er ist der Furchtlose und er bittet uns, ihm zu vertrauen. Wir haben nicht die Zeit, die beiden Geschichten, die darauf folgen, jetzt durchzulesen und im Detail durchzugehen. Aber wir sehen, dieses Thema wird sich weiter fortziehen. Markus hat das gern gemacht, dass er ähnliche Themen quasi zusammengepackt hat. Zwei Geschichten weiter wird Jesus mit einem Vater reden, dessen Tochter gerade gestorben ist. Und er ist eigentlich auf dem Weg hingewiesen, diese Tochter zu heilen, wird dann plötzlich gestoppt von einer alten Frau, die geheilt wird und die fängt an, ihre Lebensgeschichte zu erzählen, wie das passiert ist mit ihrem Blutfluss und so weiter und so fort. Und dass sie jetzt endlich geheilt worden ist. Und während das alles passiert, kommt jemand und sagt diesem Vater, der eigentlich gehofft hatte, dass Jesus seine Tochter heilt, und sagt, belästige den Lehrer. Lehrer, nicht mehr. Deine Tochter ist tot. Und Jesus dreht sich zu diesem Vater um, schaut ihm in die Augen und sagt, hab keine Angst, vertraue nur. Markus ist ein ganz toller Autor. Ich lese nebenbei, weiß nicht, ob das einige von euch auch machen, in meiner stillen Zeit im Markus-Evangelium. Markus macht das so absichtlich, dass er diese Themen nebeneinander immer legt, damit wir daran erinnert werden. Weil für diesen Vater ist das so, wie für jemanden, der in einem Schiff untergeht. Wenn deine Tochter stirbt, dann geht deine Welt erstmal unter. Und Jesus' Antwort ist nicht, du musst jetzt ganz stark sein. Seine Antwort ist nicht, hey, das wird sich alles zum Guten wenden. Er sagt, vertraue nur. Wir fokussieren, was du tun musst in diesem Augenblick. Alles andere kann wegfallen, aber das was bleibt, ist, vertraust du mir? Und dann geht er mit dem Vater in das Zimmer von diesem toten Mädchen, nimmt das tote Mädchen bei der Hand und sagt, und Markus weiß das wieder mal von Petrus als Augenzeugen, genau welche Worte er benutzt, er sagt, Talita kum, und das bedeutet im Aramäischen, hey Kleine, aufstehen. Das sind genau die gleichen Worte, die Eltern jeden Tag im Land benutzt hätten, ihre kleine Tochter zu wecken. Für Jesus ist es so schwierig oder so leicht, ein Mädchen aus den Toten wieder herauszuholen, wie für dich und mich unsere Tochter morgens zu wecken, wenn wir Kinder haben. Vielleicht denkst du das nächste Mal dran, wenn du Kinder hast und deine Kinder wächst. So ist es für Jesus, wenn er dich eines Tages oder irgendjemanden aus den Toten wieder herholen möchte. Ganz einfach, wenn sie nicht gerade im Tiefschlaf sind. Okay, das heißt, Jesus sagt, ich bin der Furchtlose. Ihr vertraut mir, ihr Jünger, anscheinend noch nicht ganz. Denn erstens, sonst hättet ihr nicht Lehrer zu mir gesagt. Zweitens, dann hättet ihr nicht gedacht, dass ihr mir egal seid. Ihr wärt nicht von eurer Angst so übermannt gewesen, dass ihr keine Kontrolle mehr gehabt hättet. Warum habt ihr solche Angst? Ich glaube, Gott weiß über jeden von uns, dass es ganz normal ist, dass wir tägliche Ängste und Sorgen haben. Selbst Paulus, der große Apostel Paulus, sagt in 1. Korinther 2 zu den Korinthern, als ich zu euch kam, um die Gemeinde zu gründen, zitterte ich innerlich vor Angst, sagt er. Und meine Worte waren nicht aus meiner Kraft, sondern aus der Kraft des Geistes. Angst haben ist weniger das Problem als solche Angst, die einen lähmt und die bedeutet, dass wir das Vertrauen verloren haben. Wie reagieren die Jünger darauf? Da wurden sie erst recht von Furcht gepackt und flüsterten einander zu, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wir hatten ja vorhin die Lesung unter anderem auch aus Psalm 107, Jahrhunderte vorher schon geschrieben. Diese Jünger waren gläubige Juden. Sie wussten, die Natur, im Gegensatz zu den Völkern um die Juden herum, die das geglaubt hätten, die Natur ist nicht die oberste Gewalt. Sie ist nicht quasi irgendwelche Götter, die da mit dem Wind und den Wellen alles rumspielen und sie steht über uns und es gibt keinen drüber, sondern es gibt einen einzigen, der drüber steht. Gott selbst. Jesus ist aber nicht aufgestanden und hat gesagt, Gott, sorge dafür, dass dieser Sturm bitte stoppt. Sondern Jesus ist aufgestanden und hat gesagt, Sturm, stopp! Und der Sturm hat gehört. Puh. Das heißt, die Jünger müssen jetzt verstehen lernen, konnte es sein, dass Jesus dieser Gott war? Aber Jesus war auch nicht irgendwie ein griechischer Halbgott mit Muskeln. Er war keine Vision, er war kein Traum. Er war ein Mensch, weil er hat sich hingelegt und hat geschlafen nach einem Tag Predigen. Wer ist das nur? Markus gibt uns immer wieder so kleine Hinweise und lässt uns rätseln. Direkt in der Geschichte hier nach wird Jesus einen Besessenen heilen und wird ihm dann anschließend sagen, jetzt geh hin und erzähl deinen Freunden, wie viel der Herr Gott für dich getan hat. Und dann sagt Markus, der Erzähler, und deswegen ging er hin und erzählte seinen Freunden, wie viel Jesus für ihn getan hatte. Jesus sagt, geh hin und sag, was Gott für dich getan hat. Und Markus meinte, genau das hat er getan. Er ging und hat gesagt, was Jesus für ihn getan hat. Jesus ist der menschgewordene, furchtlose Schöpfergott des Alten Testaments. Wenn das wirklich stimmt, das glauben wir hierbei erlebt, dann hat das eine direkte Auswirkung auf die Dinge in deinem Leben, vor denen du Angst hast. Das wird verändern, wie du mit Sorgen umgehst, wie du mit Trauer umgehst, wie du mit Krankheiten, mit allem, was irgendwie als Sturm zu bezeichnen wäre in deinem Leben. Das wird verändern, wie du damit umgehst, wenn das stimmt. Du wirst nämlich Jesus, diesen Jesus haben, der mitten in diesen Situationen dir in die Augen schauen kann und dir zuflüstern kann, vertraue mir nur. Manchmal wird es sein, dann herrscht er deinen Sturm an und es wird still. Manchmal nicht. Aber du und ich, wir haben die Chance, diese Gewissheit im Herzen zu tragen, dass wir diesem Gott nicht egal sind. Woher kommt diese Gewissheit? Wir müssen diese Brücke noch hinkriegen. Wir haben Jesus, wir haben Gott. Warum wissen wir, dass dieser Gott uns liebt? Da wird jetzt das Abendmahl wichtig. Weil wir diesen Jesus haben, der nicht einfach gekommen ist, gute Dinge gesagt hat, ab und zu einen Sturm gestillt hat und auf Wasser lief und super toll, sondern dieser Jesus ist für dich und mich gestorben. Er hat deine Schuld auf sich geladen aus Liebe zu dir und zu seinem Vater. Und der Vater, so sagt uns das Johannes, hat die Welt so sehr geliebt, dich und mich, dass er seinen Sohn sandte, damit er für uns stirbt und wir, wenn wir an ihn glauben und ihm vertrauen, ewiges Leben haben. Ich möchte einfach schließen mit einer praktischen Übung, zu der ich dich einladen möchte. Das war in einem Buch, was meine Frau Steffi gelesen hatte und das fand ich ganz toll. Bei der nächsten stillen Zeit oder irgendwann diese Woche nimmst du dir vielleicht mal 10 Minuten länger mit Gott. Und du setzt dich hin mit einem Stift, Papier und du versuchst aufzuschreiben, was das Schlimmste ist, was dir passieren könnte. Und zwar ganz brutal ehrlich. Was ist das aller Schlimmste, was dir passieren könnte? Vielleicht ist es für einen von uns, mein Ehepartner stirbt. Vielleicht für die anderen, meine Kinder sterben. Oder ich verliere meine Arbeitsstelle. Oder ich habe keine Ahnung, was für dich, wenn du einfach ganz ehrlich bist, das Schlimmste ist. Das muss nicht Nummer 1 sein, keine Sorge. Kann auch einfach Top 10 sein. Irgendwas, was dir sofort in den Kopf schießt. Vielleicht sogar jetzt, wenn ich das gerade sage. Was ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst? Und dann schreibst du das auf. Was daran findest du denn so schlimm? Dieser zweite Schritt ist auch wichtig. Wenn mein Ehepartner stirbt, dann werde ich ganz alleine sein. Keine Ahnung. Oder wenn meine Kinder sterben, dann wird das Licht aus meinem Leben verschwinden. Oder was auch immer. Ja? Das, was für dich ganz ehrlich vor Gott. Du kannst auch Gott dabei um Hilfe bitten, dass er dir hilft, das in Worte zu fassen. Was ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst? Vor vielen Jahren, da war ich ja auch Pastor in der Gemeinde in Berlin. Und eine Sache, waren also mehrere, ich habe da mehrere so in der ähnlichen Übung, habe ich mir aufgeschrieben. Eine Sache, die mir Angst gemacht hat, oder für die vielleicht weniger Angst, sondern einfach die auf meinem Herzen lag, war, was, wenn meine Gemeinde nicht wächst? Was, wenn wir einfach irgendwie dahin vegetieren als Gemeinde oder sogar schrumpfen? Was dann? Dann werde ich mich so fühlen, als wäre ich ein Versager. Ja? Und das war für mich eines der Dinge, die mir da in den Kopf kam. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Dann schreibst du auf, wenn das passiert, und dann schreibst du dann wird Gott, und dann beendest du diesen Satz mit einem Versprechen, was Gott dir gegeben hat. Wenn meine Kinder sterben, dann wird Gott mein Licht sein. Wenn mein Ehepartner stirbt, dann werde ich nicht allein sein, denn Gott wird bei mir sein. Für mich war es damals, wenn meine Gemeinde doch nicht wächst, wird es nicht um mein Versagen gehen, sondern wird Jesus der Sieger sein und Jesus wird seine Gemeinde bauen. Das hat mir so viel innerliche Sicherheit gegeben, dass ich einfach loslassen konnte, selbst wenn das passiert. Und es ist so passiert. Da konnte ich trotzdem Sicherheit haben, dass es gar nicht um mein Versagen oder meinen Erfolg geht, sondern um Jesus. Das ist so hilfreich. Und das ist das, wozu ich denke, dieser Text uns eigentlich einlädt. Er lädt uns ein, diesen Jesus zu sehen und zu sehen, dass Jesus möchte, dass, wenn wir ihm nachfolgen, unsere Angst mit Vertrauen bekämpft wird, nicht mit innerer Kraft. Wir werden jetzt mit Lobpreis auf diesen Text reagieren. Ihr könnt nach vorne kommen. Ich möchte zum Abschluss von diesem Predigtteil mit uns beten und danach werden wir Abendmahl feiern. Vater, wir loben dich, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns zu zeigen, wie Vertrauen eigentlich aussieht. Dein Sohn hat dir bis zum Tod vertraut und du hast ihn aus dem Tod wieder ins Leben gerufen. Denn Vater, du bist vertrauenswürdig. Jesus, wir loben dich, dass du vertrauenswürdig bist. Du hast deinem Vater gehorcht und du hast uns deinen Geist in die Herzen gesandt, damit wir dir auch vertrauen können. Und ich möchte dich jetzt darum bitten, dass diese Worte aus diesem Bibeltext tief in unsere Herzen gehen und Frucht tragen. Amen.